Gottesdienst mit meiner Gemeinde zu feiern. Das macht mir Spaß und ich freue mich, Teil dieser Gemeinde zu sein, Teil der FCG zu sein, die hier in Oldenburg Gottes Reich baut, die daran glaubt, dass Jesus das Leben von Menschen verändern kann und uns dazu gebrauchen möchte. Ich bin gerne Teil einer Gemeinde, die danach strebt, Veränderung zu erleben, Veränderung im eigenen Leben, Veränderung zu erleben hier in dieser Stadt, im Leben von anderen Menschen. Und da gehöre ich gerne dazu, wenn Menschen wirklich Hoffnung erleben, wenn Menschen Sinn in ihrem Leben finden. Das ist etwas, was mich glücklich macht und dafür setze ich mich gerne ein. Das ist einfach toll, in dieser Gemeinde zu sein. Nein, zu weit. Und ja, ich liebe meine Gemeinde. Auch wenn ich mich manchmal mit ihr streite, auch wenn ich nicht immer alles nachvollziehen kann, aber ja, ich liebe meine Gemeinde. Gemeinde ist Gottes geniale Idee, um Menschen seine Liebe zu bringen und es zu ermöglichen, dass sie ihm begegnen können. Um nichts weniger geht es, wenn wir von Gemeinde sprechen. Und das wollen wir heute Morgen ja auch wieder machen. Und wir werden uns damit beschäftigen, wie eine Gemeinde nach Gottes Vorstellung aussehen soll. Und in unserer Reihe geht es so langsam dem Ende entgegen, passend zu dem Schuljahresende. Aber noch sind wir nicht in den Sommerferien, noch gibt es kein Verschnaufen. Stattdessen wollen wir uns heute noch einmal mit einer ganz wichtigen Charaktereigenschaft der Gemeinde Jesu beschäftigen. Und Miriam und ich sind so 3 bis 4 Mal im Jahr bei ganz guten Freunden übers Wochenende zu Besuch. Und jedes Mal, wenn wir da hinkommen, dann gibt es mega leckeres Essen. Das wäre ich immer der Hammer. Eine aufgeräumte Wohnung, ein frisch bezogenes Bett. Und auf dem Bett, auf dem Kopfkissen, liegt immer noch so eine Kleinigkeit für uns zur Begrüßung. Eine kleine Aufmerksamkeit, so Rocher oder Toblerone oder sonst irgendwas Leckeres. Und wenn wir da dann ankommen, unsere Koffer in unserem Zimmerchen da abstellen und das kleine Geschenk auf dem Kopfkissen entdecken, dann fühlt man sich einfach herzlich willkommen und richtig liebevoll aufgenommen. Das ist einfach schön, da zu sein und die Zeit gemeinsam zu verbringen. Und alle freuen sich darauf. Und das ist so ein Erlebnis, was ich immer mit Gastfreundschaft verbinde. Da denke ich sofort dran, wenn es um Gastfreundschaft geht. Und vielleicht hast du eine ähnliche oder vielleicht auch eine andere Szene vor Augen, wenn du an Gastfreundschaft denkst. Wir wollen auf jeden Fall heute weitermachen in unserer Reihe mit dem Punkt, meine Gemeinde ist gastfreundlich. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich auch nochmal beten. Ihr dürft aber sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Worte segnest. Ich möchte dich bitten für offene Ohren und Herzen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in uns allen wirkst. Amen. Zunächst ein kleiner kurzer Überblick über das, was euch heute erwartet in der Predigt. Wir werden uns zuerst anschauen, was sagt die Bibel im Alten und Neuen Testament denn ganz explizit zum Thema Gastfreundschaft. Und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, um meine Rolle, um meine ganz konkrete Rolle als Gastgeber. Und zwar werden wir uns eine Bibelstelle anschauen, eine etwas längere, da werde ich euch herausfordern. Aber die man vielleicht nicht sofort mit Gastfreundschaft in Verbindung bringt, aber wo ich glaube, wo wir ganz, ganz viel daraus lernen können, weil Jesus uns da zeigt, wie man mit fremden Personen, mit Gästen umgeht. Also im ersten Teil geht es um das Was und um das Warum und im zweiten Teil um das Wie. Wenn die Bibel etwas zu Gastfreundschaft sagt, dann geht es fast immer darum, wie man einem Fremden begegnet. Es geht also weniger darum, wie ich Freunden begegne oder wenn ich sie zu mir nach Hause einlade und sie dort bewirte, sondern es geht um mein Verhalten gegenüber einer mir zunächst fremden Person. Und im Alten Testament war es so, dass die Israeliten dazu angehalten waren, den Fremden in ihrer Mitte zu achten und sie waren dazu verpflichtet, für sein Wohlbefinden zu sorgen. Obwohl sie ein ganz exklusives Verhältnis zu Gott hatten, sie waren Gottes auserwähltes Volk, gab ihnen das nicht das Recht, sich über die Fremden zu stellen. 3. Mose 19. Wenn sich ein Fremder bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Fremden, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und in 5. Mose heißt es, er, Gott, verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr wart selbst einmal Fremde in Ägypten. Die Israeliten waren also dazu aufgefordert, so zu leben, dass der Fremde am Segen Gottes in ihrer Mitte Gott selbst erkennen konnte. Sie waren ja schließlich diejenigen, die Fremden mit Nahrung und Kleidung versorgen würden. Die sind ja nicht irgendwie wie Manna vom Himmel gefallen, sondern die Israeliten waren in diesem Fall die von Gott Beauftragten. Sie hatten eine Fürsorgepflicht für den Fremden in ihrer Mitte. Also können wir festhalten, bei den Israeliten war der fremde Gast und genoss im Rahmen des von Gott gegebenen Gesetzes sein Recht auf Gastfreundschaft. Blick ins Neue Testament, und dort möchte ich zwei Stellen für dieses Thema herausgreifen. Wir werden sehen, dass das Gebot der Gastfreundschaft genauso an die Christen gerichtet ist, wie es zuvor auch für das Volk Israel gegolten hat. Gastfreundschaft ist nämlich ein göttliches Prinzip und es durchzieht die Bibel von vorne bis hinten. Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Und das 1. Petrus. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Die Gemeinden wurden ermahnt und gleichzeitig ermutigt, Gastfreundschaft nicht zu vergessen, sondern ganz aktiv zu leben. Und auch ich möchte uns heute ermutigen, gastfreundlich zu sein, neu darüber nachzudenken, wie das praktisch aussehen kann und darauf zu gucken, wie meine Herzenshaltung in diesem Punkt ist. Ich möchte uns auch ermutigen, mal einen ganz ehrlichen Blick darauf zu werfen, inwieweit wir als Gemeinde denn gastfreundlich sind und wie wir vielleicht diese Charaktereigenschaft fördern könnten. Ich glaube, wir sind als Gemeinde auf einem ganz guten Weg in diesem Punkt. Ich weiß aber auch, dass Gastfreundschaft etwas kostet, dass es mit Arbeit zu tun hat und eine Gemeinde nicht mal eben so einen ganz gastfreien Charakter entwickelt. Es geht also nicht darum, dass wir nicht gastfreundlich wären, sondern darum, ob Gastfreundschaft etwas ist, was uns ausmacht. Ob es etwas ist, was Menschen sofort wahrnehmen und wenn sie von der FCG erzählen, dass gastfreundlich ein Adjektiv ist, um das sie nicht herumkommen. Ich denke, dass Gastfreundschaft eine der auffälligsten Charaktereigenschaften der Gemeinde Jesu sein sollte und dass Jesus das auch von seiner Gemeinde erwartet. Sollte die Kirche, also die Gemeinde Jesu, die Gastfreundschaft verlieren, ist das für ihr Dasein in der Welt entscheidend. Den Hebräern wird deutlich gesagt, vergesst nicht, und im Römerbrief gibt es auch eine ähnliche Stelle, dort werden die Christen aufgefordert, Gastfreundschaft zu üben und danach zu trachten. Also anscheinend kann es für die Verfasser dieser Briefe keine Gemeindekultur geben, die ohne Gastfreundschaft auskommt. Stell ich das doch auch mal vor. Eine Gemeinde, in der Fremde nicht willkommen wären. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, das ist undenkbar. Es sollte doch andersrum sein, oder? Das ganze Wesen der Gemeinde sollte doch bestimmt sein von der Mission Gottes. Die Gemeinde ist da, weil Gott eine Mission in dieser Welt hat. Es kann nie darum gehen, dass sich die Kirche auf ihren eigenen Erhalt konzentriert. Daran liegt nämlich nicht ihre Bestimmung. Es geht nicht darum, die Kirche bloß irgendwie am Laufen zu halten. Wir verfolgen also keinen Selbstzweck. Stattdessen müssen wir als Gemeinde immer wieder zu unserem Auftrag zurückkehren und eine missionszentrierte Gemeinde werden. Und Johannes Reimer, da habe ich ein bisschen was zu gelesen, aus seinem Buch Hereinspaziert. Da beschäftigt er sich mit Willkommenskultur und Evangelisation, kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Der sagt an einer Stelle, die Gemeinde Jesu muss missional definiert werden. Das Volk Gottes ist allem anderen voran ein beauftragtes Volk. Und jetzt kann man sich fragen, vielleicht habt ihr diese Wörter noch nicht so oft, oder dieses Wort noch nicht so oft gehört. Missional, was meint er denn damit? Geht es nicht auch missionarisch? Das Wort kenne ich habe da mal was so rausgesucht. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil das etwas beschreibt von dem Leben, von dem Wesenzug einer Gemeinde und von einer Person. Um diese beiden Begriffe mal zu unterscheiden. Missionarisch betont die Tätigkeit der Mission, also das Tun einer Person oder Kirche. Und missional beschreibt die Identität und das Wesen, also das Selbstverständnis einer Person oder Kirche. Es geht also darum, dass die Mission im Zentrum der Theologie, im Zentrum der Kirche und im Zentrum der Person steht und die ihr ganzes Sein und ihren Auftrag bestimmt. Mission ist nicht irgendeine Veranstaltung der Kirche, sondern die Kirche unterstellt sich der Mission Gottes, nämlich Gottes Zuwendung zu dieser Welt. Das ist die Grundlage all dessen. Wir sind ein von Gott beauftragtes und für diesen Auftrag herausgerufenes Volk. Wir haben den Auftrag, die Mission und das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und das in Wort und Tat. Weil jetzt vielleicht den Gedanken hatte, ich würde gerade das Thema verfehlen und es ging hier nicht mehr um Gastfreundschaft, sondern um Mission. Dem sei gesagt, dass Gastfreundschaft ein Ausdruck dieses missionalen Gedankens ist. Das, was unser Wesen ausmacht. Wie sah Gastfreundschaft eigentlich zur Zeit des Alten Testaments aus? Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. Und zwar habe ich gelesen, in ärmeren Häusern war es wohl so, dass die Mahlzeiten logischerweise etwas spärlich waren. Also gab es beim Abendessen so einen Gemüseeintopf, ein Stückchen Brot dazu. Und wenn Gäste zu Besuch kamen, dann wurde ein bisschen Fleisch dazu gepackt. Das war also eine besondere Geste, um den Gast zu signalisieren, dass er willkommen ist und man ihn wertschätzt. Schließlich war Fleisch etwas, was ein bisschen teurer war und was man sich ansonsten nicht leisten konnte. Und in reicheren Häusern war es so, dass das Essen eh schon etwas aufwendiger war. Aber wenn nun Gast zu Besuch kam, wurde er zuerst von den Bediensteten empfangen. Dann kam der Herr des Hauses, begrüßte ihn und küsste ihm die Hand. Und dann wurde den Gästen auch die Füße gewaschen und das Haupt gesalbt. Ganz schön aufwendig. Beim Essen bekam der Gast dann einen Ehrenplatz zugewiesen und man umsorgte die Gäste also von vorne bis hinten. Man hat sich darum gekümmert, dass sie sich wohlfühlen, hat ihnen Achtung entgegengebracht und ihnen gezeigt, dass man sich darüber freut, jemanden Besonderes bei sich in seinem Haus zu haben. Es gab also ganz klare Regeln, wie Gastfreundschaft umgesetzt werden sollte und woran man sich zu halten hatte. Dazu zählte auch, dass ein Gast willkommen ist, allein deshalb, weil er Gast ist. Es sollte keine Vorauswahl von Gästen geben und der Gast ist allein deshalb mit Würde zu behandeln, weil er Gast ist. Gastfreundschaft weist dem Gast also einen Ehrenplatz zu, eine besondere Stellung und das ist eine radikale Ausrichtung auf das Heil und das Wohl des Nächsten, wenn man das nochmal in diesem missionalen Kontext betrachtet. Und viele der Forscher, die sich mit Gemeinde und Evangelisation im Neuen Testament auseinandergesetzt haben, die kommen zu dem Schluss, dass Gastfreundschaft ein ganz, ganz wesentlicher Zug des damaligen Gemeindelebens war. Man war den Menschen also grundsätzlich zugeneigt und hatte seine Lebensräume der Gemeinde und der einzelnen Mitglieder für den Außenstehenden geöffnet. Und wenn man den Forschern dann noch weiter Glauben schenken darf, dann liegt darin einer der wichtigsten Schlüssel des enormen evangelistischen Erfolges der Urgemeinde. Einige von euch kennen sicherlich Friedhelm Holthüß, der ist Pastor in Wuppertal in einer Pfingstgemeinde. Und er prägt dort in dieser Gemeinde ein Bild, was mich selber ziemlich fasziniert, was ich sehr, sehr einprägsam finde und das möchte ich mit euch teilen. Und zwar sagt er, unser Job, also der Job der Gemeinde ist es, das Date zu arrangieren. Wir sind für das Treffen zwischen Gott und dem Menschen zuständig. Zwischen dem Gott, den wir lieben und den Menschen, die uns wertvoll sind. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, zwei Menschen miteinander zu verkuppeln, ich nicht. Aber ich stelle mir das ganz ähnlich vor. Wir bringen die Menschen mit Gott in Verbindung. Wir gestalten die Rahmenbedingungen für das Date. Wir sind dafür verantwortlich, Menschen einzuladen, die Einladung auszusprechen, das richtige Ambiente zu schaffen. Und dann, wenn es zum Date zwischen Gott und den Menschen kommt, haben wir unseren Job so gut wie möglich gemacht. Wir haben das Date arrangiert und nun ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass bei den Menschen funkt und sie sich in Gott verlieben. Ich finde, dieses Bild beschreibt ganz schön, was unser Job dabei ist. Und dass Gastfreundschaft diesen Rahmen für das Date schafft. Es geht nicht um Manipulation, sondern wir haben ja ein echtes Anliegen. Die Versöhnung der Menschen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Wir können also festhalten, so wie es in 2. Korinther 5 auch steht, die Gemeinde ist Zeugin und Verkündigerin der Versöhnung zwischen Gott und Menschen. 2. Korinther 5 steht nämlich, und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Und bei dieser Versöhnung schafft die Gemeinde die Rahmenbedingungen für Entscheidungen. Bekehrung und Wiedergeburt bewirkt allerdings ganz alleine Gott. Der zweite Punkt in meiner Predigt, das Wie. Es geht also um meine Rolle und meine Verantwortung als Gastgeber, als Date-Veranstalter. Und dabei ist unser Vorbild und unser Maßstab Jesus. Wir wollen und wir sollen so leben wie er. Und es gibt eine ganze Menge an Geschichten im Neuen Testament, an denen wir sehen können, wie Jesus mit Fremden umgeht. Und in jeder Geschichte wird ganz deutlich, dass sein Dienst sich durch ein überaus positives Verhältnis zu dem Fremden, also zu dem Gast, auszeichnet. Und ich möchte eine Begebenheit mit euch anschauen, die mich echt begeistert, auf die ich gestoßen bin. Und ich habe mir allerdings erlaubt, da sie sehr lang ist, ein paar Verse zu überspringen. Ich fordere euch aber auf, das zu Hause nochmal nachzulesen, kann nicht schaden. Johannes 4. Sein, also Jesu Weg, führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte, gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ich habe ja gesagt, ich fordere euch heraus, ist ein bisschen länger. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ich glaube auch, wenn Jesus kein Zuhause hatte, dass er der perfekte Gastgeber ist. Okay, was passiert in dieser Begebenheit? Recht einfach zu verstehen alles. Und ich habe mir aber so gedacht, mit ein paar Nebenbemerkungen wird das Ganze noch viel, viel spannender, wenn man sich den Kontext mal anguckt. Jesus ist also mit seinen Jüngern unterwegs nach Galiläa und auf dieser Reise kommt er durch eine kleine samaritische Stadt. Und wie das so ist, wenn man lange unterwegs ist, dann macht man erstmal Rast. Dann fährt man rechts raus auf den Autobahnrasthof. Und die Jünger gehen dann in die Innenstadt, um etwas zu essen zu besorgen und Jesus setzt sich an einen Brunnen. Kurze Zeit später kommt diese Frau dazu, um an dem Brunnen Wasser zu schöpfen. Und wir lesen in dem Text, es ist Mittagszeit. Also höchstwahrscheinlich knallerheiß, 30, vielleicht sogar 40 Grad. Glühende Hitze und im Normalfall geht man nicht zu dieser Tageszeit zum Wasserschöpfen. Und normalerweise war es auch so, dass Frauen nicht allein zum Wasserschöpfen gingen. Die gingen immer mit mehreren dahin. Es muss also für diese Frau einen Grund gegeben haben, während dieser wirklich ungünstigen Tageszeit und dann auch noch alleine Wasserschöpfen zu gehen. Und wir haben ja gelesen, ein paar Verse weiter, dass sie bereits 5-mal verheiratet war und jetzt mit einem Mann zusammenlebte, mit dem sie nicht verheiratet war. Und die Samariter glaubten und lebten genauso nach dem mosaischen Gesetz, wie die Juden es auch getan haben. Und da war ganz klar geregelt, dass so eine Beziehung, also nicht verheiratet mit einem Mann zusammenleben, absolut untersagt war. Und wenn man das weiß, kann man sich auch denken, warum diese Frau in der glühenden Mittagshitze und alleine zum Wasserschöpfen ging. Sie war nämlich diejenige, die von der Gesellschaft um sie herum abgelehnt wurde. Sie war die Ausgestoßene. Sie war die Frau, auf der die ganze Stadt mit dem Finger gezeigt hat. Sünderin, Hure. Und diese Frau hatte keinen Wert in ihrer Stadt. Und nun begegnet sie Jesus an diesem Brunnen. Und die Frau muss ganz schön verwirrt gewesen sein. Da ist einer, der sie nicht beschimpft, der sie nicht ausgrenzt, der nicht mit dem Finger auf sie zeigt, sondern ihr in aller Offenheit begegnet. Und Jesus bittet sie, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Juden und Samariter waren zutiefst verfeindet. Und ich habe gelesen im Bibelkommentar, man müsste sich das so wie die Apartheid in Südafrika vorstellen. Ja, es gab gute und schlechte Menschen, gute und schlechte. Und die Samariter waren die Schlechten. Die, die weniger wert waren. Und die jüdischen Schriftgelehrten warnten sogar davor, überhaupt in irgendeiner Weise Umgang mit samaritischen Frauen zu haben, weil die angeblich von Geburt an unrein waren. Also das, was Jesus hier macht, ist eigentlich ein absoluter Skandal. Und aus einigen antiken Schriften kann man wohl entnehmen, dass die Bitte um Wasser sogar als Flirtversuch ausgelegt werden könnte. Also das, was Jesus hier macht, das ist der Wahnsinn. Der riskiert eigentlich Kopf und Kragen. Vor allem, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass Isaak und Jakob ihren Ehrenfrauen zum ersten Mal an einem Brunnen begegnet sind. Jeder fromme Jude hätte eine solche Situation unter allen Umständen vermieden. Jesus bricht alle Regeln jüdischer Frömmigkeit. Und warum? Jesus wusste, was passieren würde. Er wusste, dass diese Frau am Brunnen auftaucht und was für eine gesellschaftliche Transformation damit letztendlich im Dorf einherging. Und was können wir für unser Thema Gastfreundschaft daraus lernen? Jesus hat dieser Frau als erstes ein Stück Würde wiedergegeben. Er hat sie spüren lassen, dass sie wertvoll ist. Er hat ihr einen besonderen Platz eingeräumt. Er hat nämlich zugelassen, dass eine Begegnung mit ihm überhaupt erst möglich ist. Jesus hat keine Wertung der Person vorgenommen. Egal wer es ist, jeder darf Jesus treffen. Es gibt keinerlei Vorbedingungen. Und ich empfinde es als so wichtig, dass wir das ganz genauso leben und uns das nochmal tief in unser Herz schreiben. Es gibt keinerlei Vorbedingungen, dass Menschen Jesus Christus treffen dürfen. Und das bedeutet auch, es gibt keinerlei Voraussetzungen, die jemand erfüllen müsste, um sonntagsmorgens hier im Gottesdienst teilnehmen zu können. Jeder ist herzlich willkommen, eine Begegnung mit Jesus Christus zu haben. Und ich wünsche mir, dass Menschen hierher kommen und sie wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen und dass es nicht gespielt ist, sondern dass es tief aus unserem Herzen kommt. Und ich wünsche mir für uns, dass egal wo Menschen herkommen, egal was sie einen Status in der Gesellschaft haben, egal ob arm oder reich, Banker oder Obdachloser, Christ oder Moslem, sie in unsere Gemeinde kommen können und wahrgenommen und wertgeschätzt werden und wir ihnen so eine Begegnung mit Jesus Christus ermöglichen. Dass wir sie als Gäste aufnehmen und allein deswegen, weil sie Gäste sind, einen Ehrenplatz geben. Und das bedeutet nicht, dass der Gast in all seinen Vorstellungen und Lebenseinstellungen zu tolerieren ist, aber der Mensch steht klar im Vordergrund und nicht seine Meinung. Und sicherlich darf man eine Gemeinde für alle nicht mit einer Gemeinde für alles verwechseln. Die Gemeinde ist ja kein offenes Haus ohne Kontur, sondern wir leben und prägen Werte. Aber jeder und jede ist herzlich eingeladen und jede ist herzlich willkommen. Jesus bringt der Frau Wertschätzung entgegen. Zum einen, dass er überhaupt mit ihr redet, aber er tut das auch, indem er sie bittet, ihm etwas zu trinken zu geben. Jesus lässt sie erkennen, dass sie ihm etwas geben kann, dass sie etwas hat, was das Leben anderer bereichert. Dass Jesus um Wasser gefragt hat, war ja nicht nur irgendein Eisbrecher, sondern Jesus hat ja wie ich Durst, das war nichts Aufgesetztes. Und wenn wir über Gastfreundschaft in der Gemeinde sprechen, dann ist es auch nichts Aufgesetztes, irgendwie eine Methode, um Menschen zu Jesus zu führen, sondern es sollte uns ein echtes Bedürfnis sein, was tief aus unserem Herzen kommt. Und ich habe einen Bekannten, der heißt Bob. Den habe ich vor 2 Jahren auf einer Geburtstagsparty kennengelernt. Und dieser Bob, der hat eine ganz besondere Gabe. Du kannst dich nämlich mit Bob unterhalten Und egal, ob es das erste Gespräch ist oder das zehnte, nach diesem Gespräch fühlst du dich 3 Zentimeter größer. Es ist der Wahnsinn. Das habe ich noch bei keinem Menschen so erlebt. Und ich glaube, das ist wirklich eine besondere Begabung, die dieser Mensch hat. Und es ist toll. Ich finde das echt fantastisch, wenn man mit Menschen redet und man merkt, die geben einem Wertschätzung, die machen dich ein Stück größer. Es geht nicht um mich, sondern es geht um den, der mir gegenübersteht. Ich würde mich gern mehr in diese Richtung entwickeln. Ich weiß, dass ich das nicht von mir aus kann, aber Jesus in mir, der kann das. Und ich fände es super, wenn Menschen nach einer Begegnung mit uns 3 Zentimeter größer sind, weil wir sie wertgeschätzt haben, weil wir ihnen Gastfreundschaft entgegengebracht haben. Die Samariterin hatte übrigens keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Die geht völlig unwissend in die Situation rein. Sie wirft sich weder vor Jesus nieder, noch bietet sie ihm von sich aus irgendwas an. Sie erkennt auch nicht seine Autorität, sondern sie hinterfragt Jesus' Aussage, dass er lebendiges Wasser geben könnte, indem sie sagt, du hast doch nicht einmal ein Seil und einen Eimer, wer bist du denn? Willst du mir erzählen, dass du größer als unser Vater Jakob bist? Gäste, die zu uns kommen, wissen nicht unbedingt, wer Jesus ist. Das ist nichts, was wir voraussetzen könnten. Und auch ihre Gedanken über die Person Jesu sind vermutlich eher hinterfragend als völlig offen. Jesus erklärt der Samariterin, was er eigentlich mit lebendigem Wasser meint, und sie begreift es immer noch nicht. Sie denkt, dass Jesus wirklich trinkbares Wasser meint. Übrigens sind die Jünger da nicht viel besser. Ein bisschen später erzählt Jesus von der Nahrung, die er aufnimmt, von der er lebt, was kein Brot ist. Und die Jünger, die checken es auch nicht. Die haben keine Ahnung. Und erst in dem Moment, als Jesus prophetisch in das Leben der Samariterin hineinspricht, als er sagt, du hattest 5 Ehemänner und dein jetziger ist nicht dein Ehemann, erst da erkennt sie ansatzweise, wer Jesus ist. Sie erkennen ihn noch nicht als Messias, aber als einen Propheten, als jemanden, der im Auftrag Gottes in ihr Leben hineinsprechen darf und kann. Und in diesem Moment öffnet sie sich für Jesus und er bittet von ihm die Erklärung, warum diese so einschneidende gesellschaftliche Spaltung zwischen Samaritern und Juden denn besteht. Und dabei ging es ja nicht um irgendeine banale Erklärung, um irgendeine Herleitung, sondern das hatte wirklich Bedeutung für das Leben der Samariterin. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung, die Spaltung zwischen Juden und Samaritern ist vergleichbar mit der Apartheid, also einer Rassentrennung mit der Vorherrschaft einer Rasse, nämlich der Juden. Der jüdische König ging sogar so weit, den samaritischen Tempel zerstören zu lassen. Das hatte Auswirkungen auf das Leben der Samariterin. Das ist etwas, was ihrem tagtäglichen Leben konfrontierend gegenüberstand. Das ist etwas, was sie beschäftigte tagtäglich. Und damit kommt sie jetzt zu Jesus. Allerdings erst, nachdem sie ihr auch Vertrauen gefasst hat. Und wir können nicht erwarten, dass Menschen Jesus sofort als ihren Retter annehmen. Wenn wir nicht dazu bereit sind, mit ihnen einen Weg zu gehen, um nach Antworten auf ihre ganz konkreten Lebensfragen zu suchen. Und es gibt noch etwas, das ich an dieser Geschichte ganz bemerkenswert finde. Jesus kennt ihre Lebensgeschichte. Benennt ihre aktuelle Situation, aber er verurteilt die Frau nicht, in keinster Weise. Er wirft ihr nicht vor, dass sie nicht verheiratet ist und ohne Ehebund mit einem Mann zusammenlebt. Ja, er benennt es, aber er verurteilt sie nicht. Auch das ist etwas, was ich mir und uns von Herzen wünsche, dass wir Menschen nicht verurteilen. Und erst recht nicht Gäste, weil sie vielleicht einen anderen Lebenswandel haben, andere Vorstellungen, andere Einstellungen. Es geht ja nicht darum, alles zu akzeptieren und wie ich vorhin schon mal sagte, eine Gemeinde für alle darf man nicht mit einer Gemeinde für alles verwechseln, aber Verurteilung hat in einer gastfreundlichen Gemeinde keinen Platz, auch nicht hinterm Rücken anderer Menschen. Und in dem Bibeltext geht es dann weiter und die Frau erkennt, dass Jesus derjenige ist, auf den sie ihr ganzes Leben gewartet hat. Auch die Samariter wussten nämlich, von dem Messias, der sie erlösen und befreien würde. Das heißt, die tiefste Sehnsucht in ihrem Herzen erhielt genau in diesem Moment Befriedigung. Und in diesem Moment verändert sich alles in ihrem Leben. Sie lässt den Krug stehen, obwohl sie ja Wasser holen wollte, geht in die Stadt, erzählt den Menschen von ihrer Begegnung mit Jesus, bringt die Menschen mit zu Jesus und dann steht im Vers 39, viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte. Eine Frau, die am Rand der Gesellschaft stand, der wird auf einmal geglaubt und sie wird zur Botschafterin der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und ich träume davon, dass wir in dieser Gemeinde mehr und mehr den Menschen so begegnen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern wertschätzen, dass wir uns mit ihnen auf den Weg begeben, um nach Antworten zu suchen, dass sie hier und durch uns Jesus begegnen können und sie selber zu Botschaftern der Liebe Gottes werden. Wir möchten, dass es immer mehr Raum in unserer Gemeinde gewinnt. Und wir möchten auch so eine Art Jakobsbrunnen schaffen. Einen sichtbaren Ort, an dem Gäste eine besondere Wertschätzung erhalten, wo sie Fragen stellen können zur Gemeinde, zum Glauben, zu Jesus, wo Andockmöglichkeiten geboten werden, wo man ins Gespräch kommen kann und natürlich, wo man auch einen guten Kaffee kriegen kann, vielleicht sogar ein Latte Macchiato, einen Ort, in dem man gerade nach dem Gottesdienst nochmal in Ruhe ein Gespräch führen kann, wo man nochmal über Entscheidungen, die vielleicht im Gottesdienst getroffen wurden, weiter nachdenken kann. Und zwar möchten wir hier im Saal hinten links, da wo noch der CD-Tisch steht, einen Willkommensbereich einrichten. Das Ganze soll in den Sommerferien stattfinden, sodass wir nach den Ferien auch inhaltlich damit arbeiten können. Soll so oder so ähnlich aussehen, nur in schön. Das heißt nicht mit den Möbeln, sondern die werden passend zu uns sein, ähnlich wie das Foyer, nämlich richtig, richtig schick. Wir möchten als FCG gastfreundlich sein. Das macht sich nicht an so einer Einrichtung wie einer Welcome Lounge fest. Das macht sich auch nicht am Kaffee nach dem Gottesdienst fest. Macht sich auch nicht am Begrüßungsteam fest. Das sind kleine und ganz, ganz wichtige Elemente von Gastfreundschaft. Letztlich ist aber jeder von uns aufgefordert, Gastfreundschaft zu leben. Und dann werden wir auch als Gemeinde gastfreundlich sein. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vielleicht steht ihr mit auf.